Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Heute hier live aus Frankfurt. Ich bin die Woche in Frankfurt unterwegs, mal wieder bei Kunden, was ich ja super liebe, auch mal wieder rauszukommen, weil ich die letzten Wochen wirklich viel im Homeoffice gearbeitet habe. Und ja, freue mich jetzt auch wirklich sehr, diese Podcast-Folge aufzunehmen, denn das wird eine ganz besondere Folge. Ihr habt mir ja schon viele Fragen immer gestellt und einige wiederholen sich immer. Und ich möchte gerne das jetzt heute zum Anlass nehmen und auch noch mal ein bisschen mehr tiefer auf einige Sachen drauf einzugehen. Geheimnisse, Erfolgsfaktoren aus meiner Karriere und aus den Bereichen, ja beruflich, aber auch privat. Wie mache ich das alles? Wie integriere ich die Familie in die Karriere oder die Karriere in die Familie? Ich drehe es ja immer gerne so um, dass ich die Karriere reinbaue ins Familienleben. Und ja, was steht auch jetzt gerade alles an? Und ja, was waren vielleicht auch so Rückschläge in meiner Karriere? Wie bin ich damit umgegangen? Und auch schwierige Situationen. Darum geht's heute alles in dieser Folge. Die häufigsten Fragen, die mir immer von euch gestellt werden, jetzt einmal ausführlich hier von mir in dieser Folge. Ja, und wenn wir mal auf meine Karriere zurückblicken, sind immerhin jetzt doch schon 25 Jahre. Und ich sag nur, die Zeit ist irgendwie wie im Flug vergangen. Ich bin mit 16 schon meine Ausbildung damals angefangen, ja, in der Bank. Das war 1997. Ja, und dann hat meine Karriere da so seinen Lauf genommen. Und ich wurde natürlich auch viel gefragt, Corinna, also erstmal, ja, du bist in eine Bank gegangen, dann hast du parallel studiert und dann ins Consulting. Warum hast du es nicht andersrum einfach gemacht? Warum bist du nicht ganz normal studieren gegangen und ja, bist dann gleich ins Consulting gegangen? Warum dieser Schritt mit Ausbildung? Ja, zum einen muss ich sagen, ich komme zwar aus einer Unternehmerfamilie, meine Großeltern waren in der Gastronomie, aber ansonsten, also studiert hatte keiner außer Familie. Das heißt, dieses Thema Studium stand bei uns eigentlich gar nicht zur Debatte. Ich war zwar auf dem Gymnasium, bin dann aber nach der 11. Klasse abgegangen und habe gleich meine Ausbildung gemacht. Da hieß es natürlich erstmal, Corinna, mach was Ordentliches und lerne dann halt in der Bank. So war ich also bei uns in der Sparkasse, habe dort Bankkauffrau gelernt und ich muss im Nachhinein sagen, ich profitiere heute noch davon, weil es halt einfach grundlegende Themen sind, die wir dort gelernt haben. Also wirklich, wir sind ja alle Abteilungen durchlaufen, ob Personalabteilung, Rechnungswesen, Controlling, IT, Wertpapier, also alles Mögliche an Abteilungen sind wir durchlaufen und vieles ist da auch noch hängen geblieben, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich erinnere mich mal noch sehr gern an die Zeit zurück und konnte auch viel jetzt auch für meine Selbstständigkeit da noch mitnehmen, weil wenn man sich selbstständig macht, dann muss man auch auf 1000 Hochzeiten tanzen und dann macht es natürlich Sinn, dass man schon mal weiß, wie sehen Arbeitsverträge aus, was macht man überhaupt im Rechnungswesen Controlling und ja, wie sieht überhaupt so eine Sachbearbeitung auch mal aus, ne? Also es war schon auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit und habe es aber eigentlich gemacht, weil damals eigentlich gar nicht zur Debatte stand, dass ich studieren gegangen bin. Das ist erst dann gekommen, dann war ich aber bei der Commerzbank und da kam das eigentlich eher so auf, weil ich für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Jobs brauchte ich ein Studium. Und da habe ich halt berufsbegleitend studiert, habe ja auch mein erstes Kind bekommen. Das war für mich ein wegweisender Schritt, weil ohne Studium wäre ich nicht ins Consulting gekommen. Also deswegen, das hat alles so aufeinander aufgebaut. Und aber warum ich halt nicht direkt studiert habe, ganz klar, das stand gar nicht zur Debatte irgendwie. Also da gab es für mich gar nicht die Option. Ja, und dann ging es halt auch schon weiter, ne? Also rein in die ins Consulting und dann auch zur Gründung von meiner Passcon, ne? Und da war auch so das Thema bei Passcon, also ich wollte ja unbedingt was Eigenes halt machen. Klar, ich habe es geliebt, auch bei PwC Capgemini war ich ja Manager und dann Partnerin bei Capgemini. Ich habe es ja geliebt, aber irgendwann will man ja doch was Eigenes machen. Also war ja auch bei mir mit Family. Ich wollte dann halt gerne irgendwann schon so selber bestimmen, wann ich denn arbeite und auch meine eigenen Wege gehen. Ich wollte meine eigenen Träume verwirklichen und Ziele und nicht die von anderen. Und deswegen, ja, dachte ich, okay, gut, habe ich mich dann ja mit meinem Oliver zusammen selbstständig gemacht. Mit denen kannte ich schon von PwC. Und dann sind wir reingegangen und haben Consulting angeboten. Das war erstmal das Naheliegendste. Und natürlich in einem Bereich der Regulatorik, wo einfach auch eine Lücke ist, ne? Will ja kaum jemand machen. Also wir haben Anti-Geldwäsche-Beratung gemacht. Und ja, da sind ja alle weggelaufen, also bei Capgemini auch. Da gab es super spannende Projekte im Automotive-Bereich, Connected Drive und alles, also mega spannend. So, und ich komme da mit Regulatorik, so wollen natürlich die jungen Kollegen alle nicht arbeiten. Und Das war aber perfekt für die Gründung, denn wir sind halt in einen Bereich reingegangen, wo halt wirklich keiner eigentlich arbeiten wollte. Und das ist natürlich ideal gewesen. Da konnten wir auch super gut hochskalieren. Und da kriege ich auch häufig die Frage, Corinna, jetzt, du hattest dann ja dich selbstständig gemacht, warst ein Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter vielleicht, aber wie hast du dann hochskaliert auf fast 500 Mitarbeiter? Wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ich meine, da sind natürlich auch 3 Jahre vergangen. Natürlich in 3 Jahren hochzuskalieren in 10 Ländern auf 500 Mitarbeiter. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hat sich alles so ergeben gehabt, kann ich auch nur sagen. Also wir hatten jetzt nicht von Anfang an komplett Strategie, Plan, dass das alles so aufgebaut werden muss. Das hat sich halt wirklich sehr stark ergeben und auch viel durch die Kunden, die da natürlich nachgefragt haben, können wir 40 Leute liefern, 30 Leute liefern, nochmal für die Beratung, auch als wir ein Services angeboten haben. Also ich hatte Shared Service Center in Polen, in Bulgarien, in den USA. Dann habe ich mir halt wirklich einen Chef eingestellt, einen Shared Service Center Chef in Polen, der dann halt die ganzen Center halt gemanagt hat, ne? Und dann konnte ich natürlich ganz einfach hochskalieren. Und ansonsten war das bei mir halt so, ich habe mir halt junge Kollegen halt gesucht, die halt auch sehr gerne mit Verantwortung übernehmen wollten. Und dann haben wir halt eingestellt und so hat sich das von den Mitarbeitern halt her skaliert. Also war sehr stark von dem Kunden Demand einfach und dann konnte man teilweise gar nicht so schnell gucken, wie das hochskaliert ist. Aber natürlich, es war ein Wahnsinnsakt und wir sind natürlich auch immer, ja, mehrere Stufen haben wir da immer übersprungen und klar, Prozesse hingen hinterher und alles, ne? Da bleibt natürlich auch einiges auf der Strecke, wenn man so schnell hochskaliert. Das ging dann halt so, ne? Also zumindest man braucht halt auf jeden Fall ein starkes Manager-Team und solange ich noch kein Manager-Team hatte, habe ich einfach viel alleine gemacht oder auch viel auf jüngere Kollegen einfach Verantwortung abgegeben, die das auch gerne halt übernommen haben, die auch sich an die Mitarbeiterführung rangetraut haben. Und dann natürlich, es ist Gold wert. Ich hatte, wie gesagt, meinen Dian gehabt, der ist 50 Jahre alt gewesen und hat mir halt dann komplett Operations gemanagt, ne? Also die ganzen Mitarbeiter nachher, also das war wirklich mega genial gewesen und auch eine der Schlüsselfiguren halt, dass wir halt auch so schnell skalieren konnten. Ja, und dann kriege ich auch oft die Frage, wie sieht denn dann auch so ein Arbeitsalltag aus, wenn du gegründet hast und wenn du nachher auch eine Firma von 500 Leuten führst? Also ich kann immer nur sagen, wir waren immer sehr schlank aufgestellt von der gesamten Struktur her. Natürlich, als ich alleine war, als ich zu dritt, zu viert und auch noch zu zehnt war, da war mein Arbeitsalltag noch komplett anders. Ich habe die ersten 1,5 Jahre noch voll mit auf Projekt gearbeitet. Also habe ich morgens vor der Arbeit habe ich die Firma aufgebaut und abends nach der Arbeit habe ich Akquise gemacht und tagsüber war ich voll beim Kunden. Das sah 1,5 Jahre noch so aus, weil wir den Cashflow gebraucht haben, denn wir waren komplett eigenfinanziert. So, also mein Arbeitsalltag die ersten 1,5 Jahre eigentlich ziemlich wirklich brutal, muss ich sagen, mit dem Vollzeit-Projektjob und dann auch noch halt die Firma aufzubauen. So, und anschließend, als ich dann rausgegangen bin aus dem operativen Geschäft, immer nur noch mal in die Steuerung reingegangen bin, da war es halt sehr stark steuernd und Kundenmanagement. Das ist ein Thema, was ich mir auch nicht aus der Hand nehmen lasse. Das ganze Thema Client-Management, Clients First, und so waren auch mein Arbeitsalltag geprägt. Kundenmeetings natürlich halt sehr stark auf Management-Ebene, dort auf Steering-Committee-Ebene und dann halt hatte ich ja in 10 Ländern, also das heißt, dann war ich halt damit beschäftigt, die ganzen Länder halt zu steuern, die Kunden. Also es hat sich aber sehr stark verschoben, also ich war halt auch 4 Tage meistens auf Reisen, dann von Singapur bis New York, 4 Strategie gemacht, 4 Kundenmanagement betrieben und ja, also deswegen war es halt sehr stark von der operativen Tätigkeit erstmal dann hin zur strategischen Tätigkeit, wo ich dann halt auch wirklich am Unternehmen arbeiten konnte, aber die ersten 1,5 Jahre habe ich voll im Unternehmen mitgearbeitet und das würde ich heute aber auch immer wieder so machen, denn natürlich, man bekommt super viel natürlich auf den Projekten mit, was treibt die Kunden um und man ist auch eng bei den Mitarbeitern, das war auch für die Mitarbeiterbindung, wo ich selber mit Projektleiter noch gewesen bin, Projekte geleitet habe, war das ideal. Dann wurde ich halt gefragt, okay Corinna, bist du ja ausgestiegen 2021, ja, wie verlief denn dann so der ganze Exit und so? Ja, kann ich nur sagen, das ging alles nachher sehr schnell. Also auch wenn ihr mal plant, euer Unternehmen irgendwann zu verkaufen, das kann halt alles sehr, sehr schnell gehen. Insbesondere, wenn ihr mit Kandidaten aus den USA verhandelt oder wenn die einfach euer Unternehmen kaufen wollen, wenn ihr da so interessant seid. Wir waren nachher super interessant für den Markt, weil, wie gesagt, dieses Regulatorische und dann auch noch in Europa, das ist natürlich für eher Lokalmatadoren in Amerika super, wenn die ja halt die ganze Infrastruktur mit kaufen können. Also deswegen, das war einfach super gewesen, hat alles super geklappt, nur war ja während der Corona-Zeit auch noch, also wir konnten uns auch noch nicht mal richtig sehen. Wir waren hier dann 8 Stunden während Corona beim Notar mit Maske und Fenster auf und er hat wirklich 8 Stunden vorgelesen. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es ist, weil sie, wenn ihr manchmal so auch vielleicht auch schon mal beim Notar gewesen seid, irgendwie, es ist mal schon anstrengend, wenn man eine halbe Stunde dort sitzt und zuhören muss. Und wir saßen 8 Stunden in diesem Raum und es wurde immer nur vorgelesen. Es wurde immer nur vorgelesen und bis dann all die ganzen Unterschriften drauf gewesen sind. Also das war spannend, ist alles sehr schnell gegangen, aber ja, wie gesagt, immer noch super happy damit. Jetzt kamen sehr viele Fragen zum ganzen Thema. Okay, Corinna, was sind jetzt so deine Geheimnisse für deinen Erfolg, ne? Und da kann ich immer nur sehen, also ich bin eigentlich immer meinen eigenen Weg gegangen und habe mich auch nicht aufhalten lassen, ne? Das ist etwas, wo ich sage, okay, viele zweifeln halt an sich, ob sie was können oder dann kommen sie doch wieder vom Weg ab, dann vielleicht setzt eine Freundin irgendwie Flausen im Kopf oder der Partner, dass man doch wieder davon abkommt, was man eigentlich machen wollte. Das war irgendwie bei mir nie der Fall und ich habe mich da auch nicht aufhalten lassen. Es haben so viele Leute zu mir gesagt, Corinna, es ist total dämlich, dass du deinen gut bezahlten Partnerjob bei Capgemini mit 2 Kindern aufgibst und komplett in die Ungewissheit gehst. Ja, also ich habe es immer nicht verstanden, weil ich sage, na gut, ich bin ja Consultant, also zur Not bin ich halt dann als Freelancer tätig. Aber ja, also da habe ich mich auch von keinem aufhalten lassen, auch wenn mich das einige Freundschaften auch wirklich gekostet hat, muss ich jetzt sagen, ne? Weil wenn die es nicht verstehen konnten, dann haben die sich wieder abgewandt von einem und so. Und da muss ich sagen, da bin ich mir immer treu geblieben und bin einfach meinen Weg gegangen. Und entweder man begleitet mich auf meinen Weg oder ansonsten ist da halt kein Platz, ne? Aber ich ändere mich dafür nicht oder ich ändere meinen Weg nicht dafür für andere. So, dann führe ich intuitiv. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das Einzige, wo ich nicht intuitiv führe, ist beim ganzen Thema Geld. Also das heißt, Finanzen habe ich immer ganz klar alles im Griff und also alles sachlich im Griff, sage ich mal. Und ansonsten intuitive Führung. Ob ich mit einem Kunden zusammenarbeite, weiß ich immer sofort, wenn ich den sehe oder wenn ich sage, okay, das könnte passen oder das passt nicht. Wenn ich Mitarbeiter einstelle, ich stelle intuitiv sehr stark ein. Natürlich, ich schaue mir an, was hat der gemacht. Aber ansonsten, dafür ist ja auch die Probezeit da, teste ich dann halt in der Probezeit. Aber ich führe sehr stark intuitiv, würde ich sagen, und lasse mich da halt auch leiten. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, ob es beim Mitarbeiter ist, beim Investment ist oder aber auch bei Kunden ist, dann mache ich es nicht und dann mache ich auch meinen Deal nicht. Und nächstes Thema dazu ist, dass ich einen sehr, sehr starken Fokus habe auf Sales und Finanzen. Bei mir kommt immer Client first. Ja, während andere Unternehmer ihren Sales als erstes auslagern wollen, sage ich, ich kümmere mich als Geschäftsführerin und das habe ich auch schon, ob es in der Bank war oder auch in der Unternehmensberatung, ich habe immer meine Kunden an erste Stelle gestellt. So, das ist halt etwas, ja, es bleiben vielleicht andere Sachen liegen, manchmal auch, wenn man sagt, okay, Corinna, sollst du nicht lieber das Team in den Vordergrund stellen? Das war halt natürlich immer ein kritisches Thema, ne, weil ich die Kunden in den Vordergrund gestellt habe und dann das Team, ja, natürlich, immer wenn man sagt, okay, man hat eigentlich ein Personalgespräch, aber dann kommt der Kunde dazwischen und ich dann zum Kunden gehüpft bin, natürlich gab es da halt lange Gesichter, aber wenn du selbstständig bist, du musst ja Geld verdienen und das bringt ja die Kunden rein. Ich habe gerade jetzt wieder heute noch gepostet, Höhle der Löwen, wieder ein Projekt, was pleite gegangen ist. Sie haben zu hohe Kosten gehabt, die haben das Produkt zu hoch verkaufen wollen und natürlich keine Kunden, die kaufen. So, und das passiert dann. Und das ist das, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte. Ich wollte nicht mit meinem Unternehmen in die Insolvenz gehen jetzt. So, und deswegen Client first. Natürlich, vielleicht versteht man es im ersten Moment noch nicht, aber ja, also zumindest, wenn du schon mal selbstständig warst und selber sehen musst, wie kommt denn das Geld rein, wie zahle ich denn jetzt auch die Gehälter, dann spätestens wirst du sagen, okay, natürlich kommt der Kunde zuerst, weil er ja das Geld bringt. Und zum Schluss auch ein Aspekt, den ich sage, okay, das gehört auch bei mir mit dazu, hab Beruf und Freizeit und Körper und Geist auch im Einklang. Klar, man hat nicht viel Freizeit, wenn man auch selbstständig ist, wenn man viel am Arbeiten ist, aber dann muss man auch immer gucken, okay, jetzt nehme ich mir bewusst die Auszeiten, gehe raus, Körper und Geist müssen fit sein, damit ihr überhaupt Erfolg haben könnt. Das sind so meine Erfolgsgeheimnisse, ne? Also zum einen eigenen Weg gehen, nicht abhalten lassen, meine intuitive Führung, Clients first und Finanzen immer im Griff haben und dann halt den Einklang halt zwischen Beruf, Freizeit, Körper und Geist im Einklang. So, dann werde ich häufig gefragt, Corinna, was ist das, was ist dir passiert, was du auch irgendwie, was komisch war und was du dir auch nicht so erwartet hättest? Ja, spannendes Thema. Da muss ich sagen, was ich immer sehr, sehr komisch fand, aber vielleicht ist das auch, ich denke mal, ist auch ein Frauending, wo ich mich auch erst daran gewöhnen musste, wie man sich auch in Menschen täuschen kann. Ich habe es gemerkt beim Mittagessen. Also wenn man jetzt hier in Frankfurt ist auch und im Business, im Consulting oder im Banking, insbesondere auch im Consulting oder selbstständig, dann geht man halt Mittagessen. So, und ich habe mich immer gewundert, dann halt gut, als ich auch im Consulting war und so, klar, man hatte immer Leute, mit denen man Mittagessen gegangen ist, ne? So, aber natürlich, die wollten halt dann immer irgendetwas von einem, ne? So, und wenn man selbstständig war, auf einmal, okay, guck mal erstmal, mit wem geht man jetzt Mittagessen, weil man ist erstmal uninteressant. So, man hat nicht mehr eine große Brand im Hintergrund, sondern sagt, okay, man arbeitet für PwC, man arbeitet für Capgemini. Nee, hat man alles nicht mehr. Und deswegen, ja, das war, fand ich mega komisch, denn bei mir war ganz klar, ich gehe mit Leuten eigentlich essen, wenn ich mit denen gerne Zeit verbringe, aber nicht nur Essen, weil ich jetzt irgendwie einen Deal oder so machen möchte. Das fand ich und finde ich auch immer noch komisch. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt und ich weiß, okay, jeder, der mit mir essen will, irgendwas wollen die von mir. Irgendwas, ja. Aber es ist halt nicht einfach, dass die mit dir essen gehen, weil die dich nett finden. Das konnte ich mir gleich irgendwie, ja, verkneifen. Habe ich dann mal ganz schnell gemerkt, okay, entweder wollen die irgendwas wegen Projekt, die wollen einen Preis drücken oder sonstiges. Also es ist sehr, sehr spannend gewesen. Und ja, musste ich dann halt auch mehrfach halt feststellen, dass auch wenn man zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Großkonzern arbeitet und dann euch auch selbstständig gemacht, ne? Also ihr seid auf einmal von jemanden, der für ein renommiertes Unternehmen arbeitet, dann auf einmal niemand mehr. So, und da gehen natürlich auch ganz viele Kontakte auf einmal weg. Ich dachte, ich wäre auf einmal unsichtbar, ne? Und da, bis man da hat man wieder eine Brand aufgebaut und auf einmal wird man wieder interessant. Also ich finde das wahnsinnig, ich finde es sehr, sehr komisch und ich finde es auch spannend zu sehen, aber man weiß da halt auch wirklich, woran man ist und man muss dann einfach dieses Spielchen irgendwie mitspielen. Das ist manchmal, als wenn man irgendwie so ein riesiges Fußballspiel hat, Fußballfeld hat. Und irgendwie alles so, ja, ordnet oder so, wer geht wohin, warum wird dieser Spielpass gemacht. Also es ist sehr, sehr viel Politik im Spiel. Finde ich sehr, sehr merkwürdig und werde ich mich, glaube ich, auch nie dran gewöhnen. Ich weiß jetzt immer, wenn jemand mit mir essen gehen will, warum, aber es ist ganz, ganz merkwürdig, finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend. Dann kommt immer die Frage, Corinna, was sind so deine großen Herausforderungen gewesen und der Umgang damit? Also da möchte ich einmal zweiteilen zwischen, wo ich noch als Angestellte gearbeitet habe und dann als Selbstständige, als Angestellte. Ach, Herausforderung war immer, Nein zu sagen. Ich wollte immer keine Menschen enttäuschen. Und was ist immer passiert? Jedes Mal, wenn ich Nein gesagt habe, haben sich die Leute von mir abgewandt. Und das konnte ich lange Zeit nicht ertragen. Aber ich habe mir damit selber so viel Beine gestellt und das Leben so schwer gemacht. Aber das war die größte Herausforderung. Manchmal kämpfe ich damit auch immer noch, muss ich sagen. Immer wieder, wenn ich Nein sage, ob ich zu Investments Nein sage oder ob ich neue Geschäftsideen Nein sage. Ich muss da irgendwie immer die Leute schon enttäuschen. Die kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und dann sagst du Nein. So, aber das ist halt auch wichtig. Da komme ich gleich nochmal dazu, was halt auch wichtig ist für dich, weil ich habe halt Ziele, die ich erreichen möchte, die ich verfolge. Und das kann ich nicht, wenn ich auf 1000 Hochzeiten tanze. Also du musst halt schon eins halt irgendwie richtig machen. Und dann natürlich als Unternehmer und als selbstfinanzierender Unternehmer die größte Herausforderung damit war, ich musste immer für alle Mitarbeiter Gehälter zahlen können. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, weiß, wie hart das teilweise sein kann, dass du immer genug Cash vorhältst. Als Startup, du bekommst die ersten 3 Jahre ja auch nicht wirklich Kreditlinien. Also es gibt dir ja auch kaum jemand Geld und wir wollten ja auch keinen Investor rein haben. Also das war aus meiner Sicht die größte Herausforderung, dass man den Mitarbeitern Gehältern zahlen kann, dass man dieses Cashflow-Management im Griff hat. Nebenbei musste man dann ja auch natürlich Kunden akquirieren. Man musste die Mitarbeiter auch happy halten, ne? So, und dann die deutsche Bürokratie und Abneigung gegen Startups. Du bekommst halt einfach kein Geld als Startup. Das ist halt echt krass. Also außer natürlich, du gibst Anteile ab. Aber frag mal bei einer Bank, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr Kredit haben wollt. Also das waren so die beiden größten Themen. Also Herausforderungen bei mir, das ganze Thema Nein sagen, dass man halt irgendwie unbeliebt wird. Aber auch gut mit der Zeit, man lernt es halt, dass man da eh nicht der Beliebteste sein kann, wenn man diesen Weg geht, den ich gewählt habe, und halt das ganze Thema Gehälter zahlen zu können. So, jetzt würde ich gerne noch auf ein paar private Themen eingehen. Ich werde ja viel gefragt, wie bekomme ich überhaupt das Privatleben und Karriere mit, also Family und Karriere, alles unter einen Hut, ne? Ja, das ist natürlich nicht einfach. Es ist schon ein krasses Pensum. Also im Gegensatz, ich bin jetzt ja schon fast 16 Jahre Mama und unser Leben hat sich ganz schön gedreht. Und auch mit dem zweiten Kind ist es nicht so, dass es einfach nur ein zweites Kind ist. Also es ist halt irgendwie dreifach mehr Arbeit als nur mit einem Kind, ne? Also es ist super schön, ich möchte es nicht missen, aber es ist natürlich brutal. Ich habe dann ja mit dem Baby nochmal Startup aufgebaut und bin damals mit einer 2-Jährigen in die Beratung gegangen. Das war schon ein krasses Pensum gewesen. Aber über die Jahre, natürlich, ich habe mir eine Struktur mit aufgebaut, wie ich überhaupt einen Tag dann strukturiere, ein Netzwerk und natürlich Unterstützung von meinem Mann und auch von der Familie halt. Also ohne Unterstützung von meinem Mann würde es auch gar nicht gehen. Interessanterweise, das Thema und auch diese Frage kommt halt vorwiegend bei Frauen und nicht bei Männern, weil bei Männern, die müssen das ja auch unter den Hut kriegen, ist halt nur so, dass da die Frau von der Karriere halt zurücktritt und wir haben das halt bei uns andersrum gedreht, dass mein Mann halt kürzer tritt und da kann ich auch nur sagen, holt euch einfach Hilfe. Damit haben viele ein Problem, insbesondere auch viele Frauen, dass man halt einfach nicht überall mit dabei sein kann. Ne? Jetzt auch Freitag ist Sommerfest vormittags, ich spreche auf dem deutschen Franchise-Tag, um 11 Uhr treffen sich da alle in der Schule, gut, da geht mein Mann hin. Also das ist etwas, wo man dann halt auch sagen muss, okay, es ist okay, wenn ich nicht selber dabei bin. Damit haben aber insbesondere auch Frauen noch aktuell halt ein Problem, überhaupt so zu denken, oder dass man sagt, okay, ich muss nicht überall dabei sein, wo meine Tochter ist, also, oder mein Mann macht das auch, ist ja andersrum, funktioniert das ja auch ganz genauso. Ne? Und was ich meine ich mit Struktur, also wir haben eine gewisse Tagesstruktur, die hat mein Mann halt mit aufgebaut, also es fängt an, dass wir halt, weil Kinder halt eine gewisse Routinen brauchen, bei uns ist dann jeder Tag von der Struktur gleich aufgesetzt. In der Woche, am Wochenende, wenn ich auch viel zu Hause bin, läuft es halt anders. Aber in der Woche ist halt ganz klar geregelt, wann stehen die Kinder auf, wie läuft es ab, dann bis sie zur Schule gehen, mit Frühstücken, fertig machen. Dann kommt Johanna um 12 nach Hause, dann macht sie mit meinem Mann Schularbeiten, dann kocht er Mittagessen. So, und dann ist halt abends auch die gleichen Routinen, ne? Abendessen, gemeinsames Abendessen mit den Kindern. Wenn ich nicht zu Hause bin, mache das Ritual, ist mein Mann, dann wird vorgelesen, ins Bett gebracht, so, und dann ist auch Ruhe. Und wenn ich am Wochenende zu Hause bin, ist natürlich schon alles ein bisschen anders, aber diese Struktur, die in der Woche da ist, das bringt natürlich extrem viel. Die Kinder wissen ganz genau, wie alles abläuft, wie es funktioniert. Und ja, und wir sind auch ein Stück weit weg vom Perfektionismus gegangen, muss ich sagen. Wir sind komplett, ja, also 80-20, sage ich mal. Ne? Also es muss halt nicht alles perfekt sein und gehen, glaube ich, auch vieles entspannt an. Ne? Also schon damals Thema Breisorten, Brei auswählen oder Windeln waschen oder einmal Windeln. Für uns, wir haben da halt schon auf die modernen Möglichkeiten mit zurückgezahlt und haben zum Beispiel nicht die Windeln gewaschen, sondern haben ganz normale Pampers halt genommen. Oder auch, wir haben nicht selber Brei gekocht, sondern Brei einfach genommen von den Gläschen, die ja sehr gut sind von der Qualität. Deswegen, da haben wir das Leben, glaube ich, schon einfach gemacht. Ja, viele fragen mich auch, Corinna, warum machst du das alles? Was ist so deine Motivation? Zum einen natürlich ist einfach Passion, ne? Also ich liebe das, was ich mache. Ich wollte mal Karriere machen und auch was Eigenes erschaffen. Und jetzt diese Freiheit, die ich jetzt habe, das ist ja das, worauf ich hingearbeitet habe. Also müsst ihr ja vorstellen, wenn ihr jeden Tag ganz normal zur Arbeit geht, also ihr müsst ja immer dann irgendwie zwischen 8 und 9 vielleicht auf der Arbeit sein oder auch im Homeoffice. Ihr habt 6 Wochen Urlaub im Jahr. 5 oder 6 Wochen. Es ist halt alles so festgefahren. Und bei mir ist es jetzt so, ich kann mir jeden Tag selber gestalten, wie ich möchte. Ob ich um 8 Uhr anfange, um 10 Uhr anfange oder ob ich um meinen Tag gar nichts mache. Das ist mir komplett überlassen. Diese Freiheiten, die habe ich jetzt. Und das ist genau das, wo ich jetzt letztens auch mal reflektiert habe, wo ich hin wollte, wo ich darauf hingearbeitet habe. Wo auch viele sagen, Corinna, du hast so einen stressigen Job. Ich meine so, ja, natürlich, die letzten Jahre waren stressig, aber viele andere Jobs sind auch stressig. Ich habe jetzt aber die Freiheiten, für die ich gearbeitet habe. Und für mich ist es jetzt so und für uns auch als Familie eigentlich das schönste Leben. Also klar, wir können halt in Urlaub fahren. Ich kann Zeit mit den Kindern verbringen. Ja, und das ist halt das, worauf ich halt immer hingearbeitet habe. Einfach diese Freiheit zu haben, dass ich auch sagen kann, komm, wir fahren jetzt im Sommer 4 Wochen weg. So, und wenn wir nochmal 3 Wochen weg sind, dann sind es halt 7, aber das ist egal. Ich kann ja von überall aus arbeiten. Das ist das Schöne einfach. Oder auch in der Woche, wenn ich einfach sage, gut, okay, ich hole jetzt meine Tochter vom Kindergarten ab, dann bleibe ich im Homeoffice. Wenn ich mit Kindergarten, die ist jetzt ja schon in der Schule, dann bleibe ich im Homeoffice oder ich mache jetzt mal nachmittags was mit ihr, dann kann ich das halt einfach alles machen. Also ich kann mir Tage frei nehmen, ich kann mir das alles so einplanen, ich kann sagen, okay, ich fange erst immer um 10 Uhr an zu arbeiten und mache morgens ganz gemütlich oder ich fahre schon früher an. Also ich kann mir ja komplett alles selber einteilen und das ist für mich ein ungeheurer Luxus, muss ich sagen. Ja, das waren so wesentliche Themen auch nochmal vom Privaten her. Und zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar Learnings, die ich mitgenommen habe, die ihr auch schon mal so gefragt habt bei mir, so Thema, ja, Thema Rückschläge, ne? Was waren so Rückschläge, die dann auch positiv bei mir gewesen sind. Ne? Also das habe ich auch daraus gelernt. Und ich muss immer sagen, habe ich lange darüber nochmal nachgedacht, jedes Mal, wenn ich zurückgewiesen worden bin, das fing eigentlich schon in der Sparkasse an, wo mir gesagt worden ist, nee, Corinna, du bist nicht gut genug für Immobilienberatung so, oder Vermögensmanagement. Du gehst wieder an den Schalter. So. Ich sage, okay, so wollt ihr das? Habe ich keine Lust zu, ich gehe weiter zur Commerzbank. So in der Commerzbank waren auch irgendwann immer, wenn die Positionen nicht da sind, so die Positionen sind im Konzern ja meistens nicht da, kennt ihr ja vielleicht, da gibt es immer nur bestimmte Stellen. So, und da saßen halt alle Leute drauf. Und da habe ich gesagt, okay, was könnt ihr mir jetzt anbieten? Da war die Antwort nicht wirklich das, was ich hören wollte, oder halt nur geht nach Frankfurt. Und da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich in die Beratung. So bin ich in die Beratung gegangen. So, und dann kam halt das ganze Thema, aber auch nachher bei Capgemini, klar, mit Kind, was will ich halt überhaupt noch machen? Und da war es dann halt so, ich hatte ja alles erreicht, ne? Aber diese Rückschläge immer, wenn man mir immer gesagt hat, Corinna, du kannst was nicht, du bist nicht gut genug dafür, dafür war es immer wieder gut. Ich wurde ja auch von anderen Unternehmensberatungen, ich bin ja gar nicht zu einer BCG oder zu McKinsey reingekommen. Ich hatte ja viel zu schlechte Universität. Ich habe ja an der Fernhofschule mit studiert, dann halt so, also ein duales Studium war das halt. Und an der Europäischen Fernhochschule. Und ja, da war kein Weiterkommen. Aber hätte ich nicht genau diesen Weg gewählt, wie ich ihn gewählt habe, hätte ich mich vielleicht nie selbstständig gemacht. Ne? Also das heißt, es hat alles offenbar das Gute. Und deswegen, es hat immer das positiv beeinflusst. Ich habe immer wieder gesehen, okay, Corinna, immer wenn die Leute zu dir gesagt haben, du kannst was nicht oder du wirst zurückgewiesen, dann habe ich konsequent den Job gewechselt und es war immer was Wunderbares dabei, was dann entstanden ist. Das ist so das, wo ich sage, okay, das war schon krass. Und auch ein Rückschlag, wo ich mich dran erinnere, den ich in einen super Sales umgewandelt habe. Ich bin eigentlich selten bei Kunden mal rausgeflogen. So beim einen Sales-Gespräch bin ich nach 10 Minuten rausgeflogen, aber wahrscheinlich nur, besser nicht wahrscheinlich nur, das war nachher der Grund, weil ich dem Kunden sehr stark oder sehr ehrlich ins Gesicht gesagt habe, was bei ihm in der Organisation nicht gut läuft und was wir ändern müssen. So, den Auftrag wollte er mir nicht geben, weil er zu mir gesagt hat, ihr seid zu wenig innovativ. So, wir brauchten aber keinen Innovativ. Wir brauchten Regulatorik. So, und das ist halt etwas, was sich häufig beißt. Wir müssen erstmal die Hausaufgaben machen und dann kann man halt innovativ sein. Ja, und dann ging es halt so, weil ich wollte diesen Kunden unbedingt haben. Ich hatte ein Dinner dann nochmal nachgefragt, ein zweites Dinner und so. Und irgendwann hatte ich ihn dann, dass ich Probe arbeiten durfte mit meinem Team. Und daraus haben wir nachher wirklich einen Millionen-Deal gedreht. Da kommt auch nochmal eine separate Folge von. Das ist so, so spannend, wo ich auch sagen kann, so kann sich Sales drehen. Denn auch was ihr für Sales lernen müsst, ist halt, wenn der Kunde Nein sagt, dann fängt Verkaufen eigentlich erst richtig an. Und das war so immer das, was bei mir so hängen geblieben ist und wo ich sage, okay, da war ich eigentlich richtig stolz, wie ich das umgedreht habe. Ne? Also vom Rückschlag mit in Millionen-Deal gedreht. Schaue ich gerade hier nochmal, was ich noch an Fragen bekommen habe. Ja, nochmal so Tipps, die ich bekommen habe, die mir sehr, sehr geholfen haben meiner Karriere. Durchziehen und groß machen. So, das war eigentlich so das, wenn immer, wenn ich mich nicht getraut habe, hieß es, Corinna, du gehst da jetzt durch. Oder auch, wenn ich mal das Unternehmen aufgebaut habe, meine Passcon, und groß machen wollte, da hieß es ja, mach es bloß groß. Ich hätte mich dann zuerst nicht getraut, weil klar, man finanziert alles selber und das auf 500 Leute hochzuziehen, das ist natürlich etwas, ja, da darf man im Nachhinein manchmal gar nicht so drüber nachdenken. Das ist schon sehr, sehr schnell alles gewesen und sehr groß, muss ich sagen. Aber das hatte mir damals mein Kunde geraten, habe gesagt, Corinna, es ist jetzt die Zeit für das Thema, mach es groß und ziehe einfach durch, ne? Und fokussiere dich drauf, mach nicht tausend andere Sachen. Das ist halt auch was heutzutage viele anders machen, sage ich mal. Die tanzen auf tausend Hochzeiten, machen irgendwie nichts so richtig. Und ja, da kann man auch kein Unternehmen großziehen. Deswegen Fokus darauf und das Ganze groß machen. Dann fragen mich viele junge Kollegen eigentlich, Corinna, was würdest du mir jetzt so mit als Tipp geben, auch so, wenn ich von der Uni und so komme? Ne? Da sage ich immer, okay, seid noch flexibel. 20er, 30er Jahre, ihr habt noch so viel Zeit. Seid nicht zu verbissen auf die Karriere. Schaut nach rechts, schaut nach links. Probiert auch mal verschiedene Sachen einfach aus. Also es gibt heute so viele Möglichkeiten. Da müsst ihr euch nicht festlegen. Und auch selbst, ich habe immer wieder was anderes gemacht. Ich guck mal, ich war Bankerfrau, ich war Consultant, ich war Unternehmerin, Investorin, jetzt mache ich Social Media noch mit, baue meine Marke auf, also so viele unterschiedliche Sachen und wer weiß, was noch alles kommt. Also einfach neugierig sein und flexibel sein, das ist für mich super wichtig. Ne? Und wenn ihr Ratschläge bekommt, würde ich die auch nur von Leuten annehmen, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Ich lasse mir zum Beispiel auch von niemandem meine Kindererziehung reinreden, der auch keine Kinder hat, ne? Oder überhaupt da Empfehlungen zu geben. Also keine Chance wirklich. Also es ist immer wieder spannend, was man da auch an Tipps und so bekommt, aber meistens von den Leuten, die keine Kinder haben in dem Fall. Oder wenn ihr Ratschläge bekommt, hatte ich dann auch natürlich für meine Firma. Ja, aber von Leuten, die überhaupt noch nie ein Unternehmen gegründet haben. Ne? Also wenn ihr Unternehmer seid. Ne? Also oder wenn ihr auch Partnerin oder Manager einer Unternehmensberatung seid, bekommt ihr Ratschläge von Leuten, die gar nicht in dem Bereich arbeiten oder auch nicht auf der Ebene. Also deswegen, das finde ich immer super spannend, was sich Leute dann dort vorstellen. Und das ist aus meiner Sicht schwierig, sehr, sehr schwierig. Und zum Schluss noch, ja, was so schlechte Empfehlungen sind oder so, die ich auch sehe im Markt, ne, wo ich sage, okay, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also zum einen, wenn ich auch bei mir in meinen Coachings immer mitbekomme, dass es heißt, okay, ich mache mich selbstständig. Corinna, wie kann ich denn Vertrieb und Finanzen outsourcen? Da sage ich, hallo, ihr macht euch selbstständig. Ihr könnt doch nicht das, was euch Geld bringt, gleich outsourcen. Ne? Also ihr baut ein Unternehmen auf und das Erste, woran ihr denkt, ist das, oder die Leute, die euch zum einen Referenzen geben, die euch Geld geben, die euch engagieren wollen, die outzusourcen. Also ich immer, hallo, das stimmt irgendetwas nicht. Oder Tätigkeit eines Geschäftsführers. Man hört häufig auf Social Media, man braucht keine Ausbildung, wird schnell reich, kennt ihr ja alles, ne, von Instagram und so. Aber die Basics, Rechte, Pflichten, Gesellschafter und Geschäftsführer und auch wie eine Bilanz und BWA zu lesen sind, das wird irgendwie komplett verschluckt irgendwie, ne? Obwohl da denke ich, okay, schaut euch da ruhig mal das einfach an, wenn ihr monatlich eure BWAs bekommt, wenn ihr selbstständig seid oder auch wie eine Bilanz aussieht, sollte man schon lesen können. Also deswegen da denke ich, okay, Achtung. Und ich würde natürlich auch niemals, also Heizabschneider 50 bis 100.000 für ein Coaching ausgeben, auch nicht, wenn ihr es 5 Jahre abzahlen könnt, weil zu mir kommen im Moment immer die dann halt da irgendwie nach 3 bis 5 Jahre irgendwie abzahlen müssen, ein Coaching, was denen halt nicht wirklich viel gebracht hat. Also außer, dass die halt wesentlich mehr Geld verdienen, die das anbieten. Ne? Also deswegen da würde ich immer Achtung sagen. Das sind so schlechte Empfehlungen, wo ich sage, okay, passt da einfach ein bisschen auf. Und dann noch so eine Frage, ganzes Thema Nein sagen, das ist einfach etwas, was viele auch umtreibt, ne? Wie ich das halt auch gelernt habe, Nein zu sagen und wozu ich auch Nein sage, wie sich das alles entwickelt hat. Also ich muss sagen, ich habe früher zu allem Ja gesagt, ich habe mich überladen. Also immer, wenn man dann auch noch in der Commerzbank oder so kamen die Leute an, Corinna, kannst du noch das machen? Oder in der Beratung, Corinna, die Präsentation muss noch fertig gemacht werden. Ich habe alles gemacht, so bin dabei aber selber untergegangen. So, und immer, wenn ich Nein gesagt habe, haben sich die Leute halt von mir abgewandt. Das fand ich damals doof und bin ich nicht gut mit zurechtgekommen. So, aber spätestens seit meiner Selbstständigkeit überlegst du dir dreimal, oder ich mir dreimal überlegt, ob ich eine Sache wirklich mache und ob ich dazu Ja sage, wozu, was mir nichts bringt. Das fing damals an mit Netzwerktreffen dann auch in Hamburg. Ich hatte gar keine Zeit dazu. Ich war überall dann eingeladen, aber es ging gar nicht. Deswegen habe ich dann schon immer viel Nein üben gelernt, ne? Und war auch wesentlich strikter auf einmal mit meiner Zeit, ne? Auch wo spreche ich jetzt auf welchen Konferenzen, ne? Also wie teile ich wirklich meine Zeit ein, weil ich wollte ja 70% Sales machen. Und ja, da bin ich in allen Belangen bin ich wesentlich strikter, wenn es um meine Zeit geht, ne? Weil ich ja immer gucken muss, ich habe ja ein Ziel und auch, wie verteile ich auch meine Freizeit, ne? Klar, Family kommt zuerst, so, und alles andere muss dann auch einfach warten aus meiner Sicht. Und so fahre ich im Moment richtig gut. Ich habe mich daran gewöhnt, dass, wenn ich Nein sage, dass viele Leute auch nichts mit mir zu tun haben wollen. Das ist aber für mich okay, weil ich auch einfach die Zeit nicht habe, ne? Das ist aber etwas, womit ich weiß, dass viele strugglen. Deswegen schaut euch das einfach wirklich an und guckt halt wirklich auch auf euch, denn ihr seid halt das Allerwichtigste, und insbesondere wenn ihr einen stressigen Job habt oder gerade neu gründet, wenn ihr eine Familie habt, das alles unter einen Hut zu bekommen, schaut, dass ihr nicht immer hinten runterfallt. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht hinten runterfallt, sondern stellt euch auch wirklich mal mit in den Fokus eure Zeit, dass es euch gut geht, denn nur wenn es euch gut geht, könnt ihr erfolgreich sein, könnt ihr auch für andere da sein. Das ist eine richtige Kettenreaktion. Dann, was passiert, wenn es euch gut geht, aber natürlich auch, was, wenn es euch schlecht geht. Wenn es euch schlecht geht, ist eure ganze Existenz im schlimmsten Fall gefährdet. Deswegen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und schaut wirklich, dass es euch gut geht bei allem, was ihr macht. Gebt mir gerne nochmal Vorschläge für Podcast-Folgen, was ihr gerne hören wollt, mit bei Instagram rein oder schreibt mir eine DM. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen gehen. Ist bei mir jetzt schon nach Mitternacht und morgen stehen weitere Interviews an. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und bis nächste Woche. Eure Corinna.